Ich durfte aber aufs Gymnasium gehen, wofür meine Eltern aber auch ein bisschen diskutieren mussten. Und zwar mit dem Argument, dass meine Grundschullehrerin damals tatsächlich gesagt hat, ich wäre zu schüchtern für die 5. Klasse Gymnasium. Lustigerweise waren alle meine Freundinnen nicht zu schüchtern, die aber alle nicht migrantisch waren.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast Begegnungen in der Teeküche mit einer ganz tollen Gästin, wie immer. Und ich würde mich total freuen, wenn du dich kurz selber vorstellen würdest.
Hi, ich bin Elina Penner. Ich bin Autorin seit ein paar Jahren, glaube. Ich wohne im wunderschönen NRW, auch wenn immer alle glauben, ich wohne in Berlin. Das ist irgendwie so, ja, so ein Missverständnis, so ein kleines. Ich habe 3 Bücher rausgebracht, 4, wenn man das Kinderbuch auch zählt. Mein Debüt war Nachtbären 2022. Ich bin die Autorin hinter Migrantenmutti und jetzt ganz frisch die Unbußfertigen. Alle Bücher sind im Aufbauverlag erschienen.
Vielen Dank. Mir fällt gerade auf, wir nehmen auf, wir haben gerade beide unser Video ausgemacht und jetzt sehe ich das kleine Pause-Logo und es passt farblich ja mega gut zu deinem voll schönen Cover, merke ich gerade, weil dein Buch liegt. Ich freue mich, dass du da bist. Ich habe Migrantenmutti gelesen und das neue Buch schon gelesen. Ich bin ganz gespannt, worüber wir heute so sprechen und wie wir das schaffen, die Brücke so ein bisschen zu schlagen zwischen meiner Arbeit und deinem Schreiben und Schule und den Themen, die du so verhandelst. Das finde ich irgendwie immer besonders spannend, weil dieses Brückenschlagen ist ja so ein bisschen das, was ich versuche oder was mich immer so besonders interessiert. Wir starten hier im Podcast immer mit dem Versuch, 3 Satzanfänge, die irgendwas mit Schule, Bildung, auch Antidiskriminierungsarbeit im weitesten Sinne zu tun haben, zu beenden. Und dafür bräuchte ich eine Zahl von dir zwischen 1 und 40. Es sei denn, du verweigerst dich diesem kleinen Spiel am Anfang.
Nein, gar nicht. Also ich würde gerne mit der 12 starten.
Okay, cool. Respekt in der Schule bedeutet für mich,
Kinder tatsächlich auch ernst zu nehmen. Ansonsten wäre es, Respekt in der Schule bedeutet für mich, dass es in beide Richtungen geht. Also ich glaube, gerade so Menschen, die einer ominösen Vergangenheit hinterher trauern, sagen dann immer, Schüler und Schülerinnen sollten den Älteren Respekt zollen. Aber ich glaube, eigentlich sollten wir gelernt haben, dass auch die Jüngeren Respekt verdienen. Als Minimum.
Yes. Danke. Eine zweite Zahl.
Die 8.
Ein Moment, in dem ich bemerkt habe, dass Schule was mit Politik zu tun hat, war.
wahrscheinlich dann erst als Erwachsene, wenn es ein konkreter Moment sein muss. Also es sind 2 Momente. Der eine ist, als wir Berlin verlassen haben, weil uns schon klar war, mit dem erstgeborenen Kind, dass wir dieses Schulsystem dort leider nicht durchleben möchten. Was natürlich nicht an den Schulen per se liegt oder an denen, die dort zur Schule gehen, sondern ganz klar am Berliner Senat und an der Berliner Senatspolitik. Und wenn die besser laufen würde, dann wären wir auch sehr, sehr gerne da geblieben, wahrscheinlich, aber es war mit ein großer Faktor, dass wir umgezogen sind. Und das zweite Mal war dann trotzdem auch der Elternabend 0 vor der Einschulung des ersten Kindes. Es liegt einige Jahre zurück. Aber als uns die Materialliste gegeben wurde und die Markennamen der jeweiligen Bestandteile der Materialliste mit dazu standen, teilweise dick gedruckt und unterstrichen. Und das ist dann auch mit Abstand so eine große Inspiration auch für das Migrantenmutti-Buch gewesen. Also diese 2 Momente haben schon, haben großen Einfluss gehabt für mich, das zu realisieren.
Ja, voll spannend. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich den Satz beenden würde. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass das irgendwie sowas ist, so Politisierungsprozesse fangen vielleicht so indirekt in der Schule an oder es ist auch individuell, ne? Also man kann das nicht generalisieren, aber ich habe oft auch in den Antworten von Gästinnen oder in den Gesprächen das Gefühl, dass so ein kritischerer Blick darauf dann ganz oft irgendwie später kommt. Und dann spielen aber so Erlebnisse in Schule oder die irgendwie was mit Schule zu tun haben, so in diesem Politisierungsprozess wieder eine Rolle. Also es ist irgendwie so ein spannendes Verhältnis. Das merkt man auch oft irgendwie bei Lesungen oder bei so Panels, dass an dieser Stelle dann irgendwie oft Schule wieder genannt wird oder so genannt wird, ja, das fängt ja eigentlich schon in der Schule an oder das hat ja schon was mit Schule zu tun und so. Und in der Schule selber merkt man das vielleicht gar nicht so sehr.
Ich meine, natürlich sind mir da auch Sachen bewusst geworden, die ich im Rückblick jetzt anders einordnen würde oder für die ich jetzt andere Wörter hätte. Aber ich glaube, in dem Moment, als ich da war, hat das für mich wenig eine Rolle gespielt. Und vor allen Dingen war das für mich auch einfach, das war Gymnasium für mich, ne? Also wer auf einem Gymnasium sein möchte oder sein wollte in den späten 90ern und in den 2000ern, das war halt so, ne? Also nicht alles hat sich geändert, aber manches hat sich zum Glück ein bisschen geändert. Die Skifreizeit gibt es immer noch.
Ja, danke. Okay, dann eine dritte und letzte Zahl.
Die 21, bitte.
Schule hat die Aufgabe, Demokratie zu fördern, indem Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, indem im besten Fall sie allen Kindern einen Zugang zur Bildung ermöglicht. Das wäre wahrscheinlich das Fairste, was wir machen könnten. Vor allen Dingen in der Grundschule. Ja.
Vielen Dank. Du hast ja jetzt gerade, also wir schauen mal, wie wir hier den Bogen geschlagen bekommen, weil deine Arbeit ist ja auch logischerweise ganz schön umfangreich, aber du hast ja gerade schon gesagt, dass du die Autorin hinter Migrantenmutti bist und ich würde gern, glaube ich, damit einsteigen und dann so ein bisschen zu deinem neuen Buch kommen. Ich glaube, das schaffen wir. Mal gucken.
Ja.
Meine Moderationskünste hier das zulassen. Das ist ja jetzt schon ein bisschen her, dass das Buch rauskam.
Ja.
Hast du Lust, so deinen Weg mit diesem Buch so ein bisschen zu beschreiben?
Ja, also Migrantenmutti war ursprünglich eine Online-Kolumne auf hauptstadtmutti.de. Das ist ein Elternblog oder ein Mama-Blog, den ich seit 2020 leite. Und der Migrantenmutti war wirklich ein Corona-Baby tatsächlich. Im Januar 2021 ging der erste Text online, damals zum Thema Fernsehen. Es wurde dann auch das erste Kapitel. Und als dann mein Debütroman rauskam, war ich so viel unterwegs, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, irgendwann bald wieder einen Roman zu schreiben. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen so ein Filler-Projekt, weil ich ja dann doch recht umtriebig bin und weil es sehr, sehr viele Texte und sehr viele Themen von mir gibt online, dass man das mal alles in ein Buch zusammenfasst. Es gab, ich glaube, 5 Texte online, die habe ich alle hart umgeschrieben, neu geschrieben und dann noch 10 Stück ganz neu geschrieben. Und Migrantenmutti ist ja ganz grob eine Essay-Sammlung oder eine Artikelsammlung, eine Textsammlung. Und sie ist sehr rotzig, also die Texte sind sehr rotzig, die sind teilweise recht umgangssprachlich, also man muss sich darauf einlassen. Es geht aber nicht nur darum, wie es ist, Kinder zu haben und Kinder zu kriegen in diesem Land, sondern vor allen Dingen auch, wie es für mich war, nach Deutschland zu kommen und was ich so hier für Stationen durchlebt habe und woran ich mich vor allen Dingen so erinnere und warum meine Kindheit vielleicht ein bisschen anders war als die von vielen, mit denen ich aufgewachsen bin. Und es geht auch ganz, ganz viel um Klasse. Es geht eigentlich viel mehr um Klasse. Manchmal kommen Menschen zu meinen Lesungen und sagen, aber was ist denn da jetzt migrantisch? Und ich so, naja, Entschuldigung. Und sag dann, ich bin halt erstmal migrantisch. Und deswegen ist der Text auch migrantisch. Aber das Ding ist, ich sage dann immer, wenn wir uns ein Venn-Diagramm angucken würden, dann wäre halt sowas wie Bildungshintergrund, Einkommenshintergrund, Migrationshintergrund und was noch. Das wäre dann irgendwann so alles ein Kreis, weil in Deutschland halt leider die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, wenn man selbst oder die eigenen Eltern Migrationserfahrung oder Fluchterfahrung hatten oder haben, dass dann der eigene Bildungshintergrund eher nicht dem einer nicht-migrantischen Akademikerfamilie entsprechen würde. Da gibt es auch Ausnahmen, aber die Tendenz und die Zahlen haben wir ja. Wir haben ein deutsches Schulsystem, das vor allen Dingen in den 90ern sehr darauf angelegt war, Kinder, also wer sich noch erinnern kann, ich bin der letzte Jahrgang oder der vorletzte Jahrgang, bei dem die Lehrkräfte das in der 4. Klasse noch entschieden haben, auf welche Schulform dann das Kind ab der 5. Klasse geht. Wenn dann deine Lehrkraft nicht davon überzeugt war, dass du Material fürs Gymnasium warst, dann bist du da nicht hingegangen. Und das hatte sehr oft nichts mit den Noten zu tun. Und das wissen wir ja bis heute, dass natürlich auch Lehrkräfte sehr, sehr voreingenommen sind. Super, wenn sie sich dessen bewusst sind. Aber ne, wir sind alle sozialisiert in dieser Gesellschaft und es ist schwierig. Genau, und ich durfte aber aufs Gymnasium gehen, wofür meine Eltern aber auch ein bisschen diskutieren mussten. Und zwar mit dem Argument, dass meine Grundschullehrerin damals tatsächlich gesagt hat, ich wäre zu schüchtern für die 5. Klasse Gymnasium. Lustigerweise waren alle meine Freundinnen nicht zu schüchtern, die aber alle nicht migrantisch waren. Ich weiß nicht, also auch spätestens in der 4. Klasse war ich jetzt kein schüchternes Kind mehr. Und ich bin dann auch ab der 5. Klasse im Chor gewesen und in der Theater-AG. Also ich weiß nicht genau, woher diese Annahme kam, aber lassen wir es mal darauf beruhen. Genau, und alle diese Texte habe ich dann halt geschrieben, auch mit diesen Erfahrungen im Hinterkopf. Also ich glaube, so wer die 90er mag, da sind viele 90er-Referenzen drin. Es geht ganz viel auch darum, dass es völlig okay ist, ein Fernsehkind gewesen zu sein. Das war ich nämlich. Ich war Fernsehkind und Bücherkind. Und es geht aber auch darum, gerade in Westdeutschland, wie es dann so ist, mit einer erwerbstätigen Mutter aufgewachsen zu sein. Das ist nämlich dann doch immer noch die Ausnahme gewesen in diesem Zeitraum. Was das mit mir macht und meiner Erwerbstätigkeit, was noch? Ja, und es kam halt im September 2023 raus. Ich bin durchgehend auf Lesungen immer noch, also jeden Monat mindestens ein, zwei. Ich habe jetzt für Januar, Februar, März sind Migranten-Multilesungen gebucht, Veranstaltungen gebucht. Das Thema, ja, verliert nicht an Aktualität, wie es immer so schön heißt. Ach so, und ich muss immer dazu sagen, dass die Texte theoretisch auch witzig sind. Man darf lachen. Und die Menschen finden sich da sehr wieder, ne? Also ich spreche auch gar nicht großartig für viele Gruppen. Zumindest versuche ich das nicht unbedingt. Aber man findet sich da wieder, auch wenn man zum Beispiel Ostdeutsch ist. Man findet sich da wieder, wenn man halt auch einfach aus einer niedrigeren Einkommensschicht kommt, wenn man vielleicht erst Studierende war an der Uni, wenn man Arbeiterkind war, wenn man immer noch irgendwie jeden Tag im Berufsleben oder im Studiumsalltag damit hadert, neue Räume für sich zu erschließen, dann gibt einem das Buch, glaube ich, ganz viel. Zumindest wird mir das so gesagt.
Ja, danke für diese Beschreibung. Ich hatte tatsächlich auch das Gefühl, dass es so ein sehr nahbares Buch ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das so umschreiben kann, aber wenn man sich mit so vielen Themen, so mit Schule, auch der Entwicklung des Schulsystems, auch im Bereich Diskriminierungskritik und so Diversitätssensibilität, vielleicht auch auf so einer wissenschaftlichen Ebene viel auseinandersetzt oder in diesem Bereich arbeitet, war das Buch für mich so ein bisschen. So, wholesome ist eigentlich nicht so ein Begriff, den ich so gerne benutze, aber
Oh
vielleicht
doch, ich
passt
liebe
er.
das Wort
Ja,
voll.
ja, ich bin irgendwie so, ja, ich weiß immer nicht so recht, was das eigentlich heißen soll, aber vielleicht passt es an der Stelle. Also, ich habe es einfach so sehr gern gelesen, weil ich so das Gefühl hatte, es werden super viele Sachen angesprochen, die auch sehr ernst natürlich sind, aber eben auch durch deinen Humor. Es wird ihnen irgendwie nichts an Ernsthaftigkeit genommen, aber ja, ich konnte einfach so gut irgendwie so, natürlich nicht bei allen Themen, weil wir sind unterschiedlich positioniert, ne, wie du gerade schon gesagt hast, aber ich konnte irgendwie sehr, sehr viel anknüpfen und ich hatte nicht das
Ja.
Gefühl, dass ich ja irgendwie irgendwo nicht gemeint bin als Leserin. Vielleicht ist das irgendwie ganz
Ja.
gut, um das zu beschreiben, ja.
Voll. Und ich meine, Menschen lesen das auch, die, ich nenne sie dann auch gerne die Charlottes dieser Welt oder die Lenas dieser Welt, ne, die vielleicht ein super tolles Elternhaus hatten. Mutti war zu Hause, Es gab PKIP, man war um 12 zu Hause und dann war da was Warmes zum Essen. Kindergarten war frühestens ab 3. Was fällt mir noch alles ein? Ne? Und irgendwie, beide Eltern haben vielleicht studiert oder vielleicht auch nicht. Es war immer irgendwie genug Geld da. Also es gab jetzt keine Geldsorgen per se. Man fuhr zweimal im Jahr in Urlaub. Und dann kann man das trotzdem lesen, weil es natürlich auch ganz, ganz viel um den deutschen Muttermythos geht, ne? Und woher das kommt. Und irgendwer hat mal den Witz gemacht, es kann doch nicht sein, dass ich in jedem Kapitel zurück auf die Nazis komme. Und ich so, naja, aber wenn wir uns in Deutschland Erziehung angucken, dann führt der Weg an Johanna Hara nicht vorbei. Und der Weg führt am Nationalsozialismus nicht vorbei, weil der einfach die Gesellschaft so heftig geprägt hat, was Kindererziehung angeht. Mit Dingen, die wir jetzt noch irgendwie als, ja, weiß ich nicht, was sind denn das, Glaubenssätze von Eltern, Großeltern erhalten oder halt auch durch die Gesellschaft. Und da ist viel Erbe und da ist auch viel so Alleinstellungsmerkmale für Mutterbild Deutschland. Weißt du? Also so dieses, dass du kannst jede Statistik dir auch nur europaweit angucken und Deutschland hat immer irgendwie so eine Alleinstellung. Meistens negativ. Also was so Erwerbstätigkeit von Müttern angeht, Anzahl der Kinder, was gibt's noch? Weiß ich nicht. Erwerbstätigkeit von, keine Ahnung, studierten Frauen. Also es geht immer, es geht in so ganz viele Richtungen und es ist, ja, es läuft nicht. Es läuft irgendwie nicht so gut. Und das Ding ist ja, dann kommen auch gerne Frauen zu meinen Lesungen, die wirklich gestresst sind und die dann zu mir sagen, die haben das Buch gelesen und es fiel so von ihnen ab.
Also ja, das kann ich so total gut nachvollziehen.
Genau.
So.
Jeder andere Rat,
und ich bin keine Mutter, by the way, also ja. Nur für Kontext. Aber das hat man, das habe ich auch gespürt. Und ich habe es auch Freundinnen geschickt, die junge Mütter sind oder auch eine Freundin, die gerade schwanger war. Und ich habe gesagt, ach, du musst das unbedingt lesen. Das ist irgendwie,
danke.
Ja, genau.
Ja, also es ist ja immer so dieses, wenn ich es ganz zugespitzt ausdrücken würde, dann kann es vielleicht sein, dass andere ähnliche Bücher, wo es von außen so um Erziehung oder Kinderkriegen geht, dass die dann eventuell sagen würden, stress dich nicht, einmal im Monat Tiefkühlpizza ist okay. Ne? So, haha. Und vielleicht ist Migrantenmutti dann so die Botschaft, stress dich nicht, 7 Tage hintereinander Tiefkühlpizza ist auch okay. So, niemand wird davon, also es wird nichts passieren. Und ich glaube, es ist ein kleiner Reality-Check. Und es ist wirklich so, in aller Liebe, so eine Erinnerung, es gibt Menschen, die haben größere Probleme. Nicht, dass die eigenen Probleme nicht schlimm wären, aber manchmal ist es doch geil, wenn das größte Problem der Welt ist, ob das Kind jetzt die gelben oder die roten Barfußschuhe anzieht. Weißt du, was ich meine? So,
total, ja, das ist
fein.
Und es hat so diesen Effekt des in Relation setzens, was man,
ja,
glaube ich, immer mal wieder braucht oder sich auch von vielen Diskursen oder das ist eigentlich auch ein perfekter Übergang zum neuen Buch. Ich will es jetzt,
ja,
auch nicht zu plakativ machen, aber was man sich manchmal einfach so wünscht von dieser Welt und auch den Dingen, die man so täglich reingespült bekommt durch seine Bubbles,
genau,
und so. Und ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass da nicht auch viel Wichtiges und so weiter dabei ist und man hat ja auch irgendwie kuratiert und so, aber man kriegt ja immer wieder irgendwie so Dinge mit, wo man so denkt, oh Leute, ey, ich weiß nicht. So.
Genau.
Und das macht irgendwie das Buch auf so eine, ja, comforting Art und Weise. So, also genau das, was du gerade beschrieben hast.
Voll. Also alle anderen Aspekte sind drin, aber vor allen Dingen schreibe ich auch sehr explizit über das Phänomen der Insta-Mom, ne? Also überhaupt des Mama-Bloggens. Auf jeden Fall ergänzen sich diese zwei Bücher miteinander sehr. Also es geht safe auch auf jeden Fall darum, dass das, was ich gesehen habe in den 2010er Jahren, also welche Macht auch Menschen im Internet hatten, die über, also geblockt haben im Elternbereich, die Menschen dann doch sehr, sehr beeinflusst haben auch. Ne? Also es ist ja wirklich so eine, das Mami-Blogging hat ja in den USA eigentlich sehr politisch angefangen. Dann wären wir wieder bei der Politik. Es ging wirklich um Depressionen, um schwierige Geburten, um traumatische Geburtserfahrungen. Die Menschen haben oder die Frauen haben über ihren Alltag gebloggt, indem sie halt nicht klarkamen. Ne? Also das, was Bloggen halt mal war. Bloggen war ja wirklich mal so Texte und Online-Tagebuch. Und das änderte sich dann schlagartig Ende der 2010er Jahre, als dann die Insta-Mom quasi geboren war, was vorher eine Mama-Bloggerin war. Und die Mama-Bloggerin an sich könnte man, glaube ich, so umschreiben, vorher, dass das schon hauptsächlich ehemalige Frauen aus der PR waren, aus der Medienbranche, Journalistinnen, die sich leider Gottes in der deutschen Gesellschaft nicht, also keinen neuen Job finden konnten und gesagt haben, okay, ich blogge jetzt ein bisschen, dann irgendwie sehr erfolgreich geworden sind. Das ist jetzt auch wieder alles sehr zugespitzt. Aber alles schön und gut. Und irgendwann ging es natürlich auch sehr um Zugriffszahlen und Interaktionsraten und wer hat wie viele Views und wer darf wie viel pro Kooperation verlangen. Und es ging natürlich darum, um zu verkaufen. Ne? Also das, was die Instamam ja jetzt quasi in einem 24-Stunden-Zyklus macht, mit Rabattcodes und noch mehr in your face, waren vorher dann vielleicht so ein paar Kooperationen im Monat. Dann gab es halt einen Text, der wurde veröffentlicht, das war es dann irgendwie auch. Und dann wurde der vielleicht noch auf Facebook geteilt. Ne? Und das, genau, das wäre so quasi die Überleitung, dass ich in Migrantenmutti schon auch über diese Welt schreibe, weil ich sie sehr gut kenne, aus erster Reihe, vom Zugucken und vom halben Mitmachen. Und das war dann so quasi die Inspiration auch, dass ich gesagt habe, irgendwann muss ich das auch in den Roman packen. Aber um jetzt auch den Bogen nochmal zu kriegen, zu was du eben gerade gesagt hattest, das ist natürlich das, was vor allen Dingen junge Mütter wahrnehmen. Erstens erleben sie eine sehr ähnliche oder gleiche Einsamkeit wie wahrscheinlich fast jede junge Mutter in Deutschland, wenn sie nicht von einem super Netzwerk aufgefangen wird, sei es familiär oder freundschaftlich. Aber die stillen, die nicht stillen, die nachts nicht einschlafen können, die nachts auf und ab gehen müssen, die haben vielleicht ein Smartphone in der Hand, die scrollen. Ne? Und es geht so schnell. Ich habe das bei den Unbußfertigen gemerkt. Es geht schnell im Esoterikbereich, es geht schnell im radikalen, rechtsradikalen Bereich, es geht in allen diesen Bereichen sehr, sehr schnell. Und wenn du einmal irgendwie sowas wie Brei frei auf Instagram eingibst oder Hashtag Windeln oder Hashtag welcher Schnuller, irgendwas, keine Ahnung. Auf einmal wird dein gesamter Feed nur noch das zeigen und das anzeigen und schwuppdiwupps bist du in so einer Welt, wo du eh schon denkst, es gibt gar kein anderes Thema mehr auf der Welt. Ne? Es können ja auch Menschen mit Babys, können sich ja auch nie vorstellen, dass diese Babys irgendwann mal groß werden. Ich konnte mir das auch nicht vorstellen. Man ist so krass eingekesselt mental. Und wenn du es dann noch mit Social Media bestärkst und du glaubst ja auch all diesen Frauen, dann folgst du denen, weil du ja wirklich irgendwo so eine parasoziale Beziehung zu denen aufgebaut hast. Du vertraust denen, die sind authentisch, die sind witzig, die unterhalten dich. Oh mein Gott, wenn die jetzt auch noch einen Nagellack empfehlen oder einen Urlaub, dann, ja, Mai, dann muss das doch gut sein, ne? Also das.
Irgendwie ja auch ein kluger Kniff, weil dadurch, also oder in der Gleichzeitigkeit dieser Zuspitzung und auch dieser humoristischen Aspekte und dieser Botschaft, okay, ich sag's jetzt mal so ein bisschen vielleicht übertrieben, aber so alle, heißt es alle Neune gerade, alle Fünfe gerade sein lassen?
Oh mein
Ich
Gott,
weiß, ich bin
ich bin die
so schlecht mit,
schlechteste
ja, ich
Person.
auch. Also egal, irgendeine Zahl gerade lassen. So,
Ja.
also diese Botschaft, die da drin steckt, die ist ja gleichzeitig keine Verneinung einer Machtkritik, ne? Oder einer Verhältniskritik und einer Strukturkritik. Und ich glaube, dass das eben eine große Rolle spielt in deinem Schreiben, dass du das irgendwie beides so hinbekommst. Also zumindest sagt mir das so total zu und
Ja.
hat auf der einen Seite was Erleichterndes, aber wie ich eben schon gesagt habe, was Erleichterndes, was aber nicht etwas Entschuldigendes ist. Also ich habe dann nicht das Gefühl, ah, du schreibst auf eine Art und Weise, dass ich mich mit diesen Themen nicht auseinandersetzen sollte, müsste oder so, oder nicht mal ein bisschen
Ja.
drüber nachdenken sollte. Das finde ich geschickt. Also das passiert irgendwie nicht so häufig, weil man oft eben so trennt, ne? Also entweder lese ich explizit zu diesen Themen und das ist oft keine leichte Lektüre, oder ich lese und habe das Gefühl, das geht mir nicht tief genug. So, oder das wird jetzt nicht kritisch genug irgendwie beschrieben oder so. Und das fand ich gerade bei Migrantenmutter total spannend, dass das irgendwie funktioniert. Du hast ja schon angesprochen, dein jetziges Buch ist ein Roman. also dein neuestes Buch, da hast du dich der Social-Media-Welt nochmal expliziter gewidmet. Auch, wie ich finde, sehr geschickt aufgebaut über die verschiedenen Figuren. Und ich fand das irgendwie ganz spannend, was auch, du hast ja hinten drauf Blurbs, was Dana Vohwinkel geschrieben hat. Das Internet ist kein Neuland mehr, denn Elina Penner hat es verstanden und auch die Menschen, die darin herumgeistern. Und sie erklärt es uns in einem rasanten Tempo und mit einzigartigem Humor. Ich glaube, das passt ganz gut zu dem, was wir gerade schon gesagt haben. Willst du ein bisschen beschreiben, du hast es ja schon angedeutet, wie es zu diesem Text, diesem Roman gekommen ist und wie das Buch so aufgebaut ist, damit man sich ein bisschen vorstellen kann. Wir können ja vielleicht auch gleich eine kleine Stelle hören.
Ja, mein neues Buch ist ein großer Spaß, das zu schreiben. Also es ist wirklich, es geht nicht. Es funktioniert nicht unter 60 Sekunden.
Du hast ja Zeit, ist okay.
Ich habe Zeit und wenn ich wirklich ein bisschen ausholen darf, tatsächlich, wer sich dafür interessiert. Ich hatte die Hauptrolle in einem kleinen Theaterstück als Teenager und das basierte auf einem Roman von Agatha Christie. Dieser Roman hat den Titel Und dann gab es keines mehr oder Das letzte Weekend. Im Original, ganz am Anfang, hieß es dann auch sehr rassistisch 10 kleine N-Wörter. Und dieser Roman von Agatha Christie, da geht es darum, dass 10 Menschen, die sich nicht kennen, kriegen alle eine Einladung und sollen fürs Wochenende auf eine Insel fahren. Tun das auch, einer nach dem anderen stirbt. So. Bei mir ist es so, dass mich dieser Stoff nicht losgelassen hat und dass ich sehr, sehr fasziniert davon bin, ab wann Menschen sich überhaupt bewusst sind, dass sie auf irgendeine Art und Weise etwas gemacht haben, was vielleicht nicht okay ist. Es geht gar nicht so sehr um Legalität, es geht eher um Moral, es geht um, ja, schon auch um Büßen, um Reue, um Schuldgefühle. Ich liebe Schuld und Sühne von Dostojewski und beide Bücher, also Dostojewski und Christie, haben einfach irgendwas mit mir gemacht. Und ich wusste, als Nachtbären rauskam, dass das nächste Buch auf irgendeine Art und Weise diesen Christie-Stoff mit drin haben wird. Also ich liebe das Format. Ich liebe dieses Menschen, die sich nicht kennen. Und ich liebe es, Menschen in einen Raum einzusperren, quasi, um zu gucken, was passiert. Ich bin ein riesen Reality-TV-Fan. Komplett unironisch. Ich glaube nicht an den Begriff Guilty Pleasure. Ich finde, das ist wirklich ernsthaft ein Begriff, der aus dem Kapitalismus kommt. Es gibt keine Guilty Pleasure. Und ich gucke sehr, sehr gerne Reality-TV, so wie meine gute Freundin Michelle Obama auch. Und wir beide sind sehr große Fans von den Real Housewives. Und deswegen habe ich in diesem Roman mehrere Dinge am Start, also formatmäßig. Zum einen gibt es eine Gegenwart, die manche Menschen als düster, als dystopisch bezeichnen würden. Das heißt, wir befinden uns in der Gegenwart, die ist an die Weimarer Republik angelehnt. Und seit 2020 regiert die PFD, die Partei für Deutsche. Es ist immer noch eine Demokratie, aber wir befinden uns in so einer Gegenwart, in der irgendwie Gesetze wahllos irgendwie durchgeführt werden, natürlich gegen Frauen. Das spielt jetzt nicht so die größte Rolle in dem Buch, aber es setzt das Setting so ein bisschen. Und dann haben wir eine App. Diese App heißt Heimlich. Und bei der App gibt es keine Follower, es gibt keine Likes. Am Ende fragen sich die Leute im Haus dann ganz oft, warum haben wir da eigentlich mitgemacht? Und sie haben gesagt, naja, weil es halt die neue App war. Also warum haben Leute sich Blue Sky runtergeladen? Gut, weil sie eine Alternative zu Twitter oder zu X haben wollten. Warum sind Leute auf Be Real? Warum fangen Leute mit Snapchat an? Warum gehen Leute auf TikTok? Weil man es macht. Ne? Also das ist so, man lädt es sich runter, man guckt, man wird süchtig. Und genau, also es gibt eine neue App, da gibt es 10 Rangstufen, da kann man hochsteigen, je mehr Geheimnisse man erzählt. Und erst über sich selbst, dann über das nähere Umfeld, dann gerne auch irgendwie das gröbere, weitere Umfeld. Man muss diese kleinen Spitzeleien irgendwie beweisen. Das heißt, man muss Videos einreichen, man muss Bilder einreichen, Tonaufnahmen, Dokumente, was auch immer. Das heißt, man gibt dieser App sehr, sehr viel Macht. an irgendeiner Stelle wird dann auch gesagt, ja, aber ne, der gute alte Witz, haben Sie die Nutzungsbedingungen nicht gelesen? Da geht es auch darum, ja, wer liest denn schon die Nutzungsbedingungen? Ich habe vorhin erst wieder welche weggeklickt, musste ich sehr lachen und an mein eigenes Buch denken. Das ist so das grobe Setting und dann gibt es halt 10 Menschen. Und diese 10 Menschen sind alle auf irgendeine Art und Weise unmoralisch im Internet unterwegs. 3 Frauen, 7 Männer. Die 3 Frauen sind Creatorinnen und die 7 Männer sind eher in der Kommentarspalte unterwegs. Und das auch nicht besonders positiv. Aber auf jeden Fall sind sie bis zu einem gewissen Grad, die meisten von ihnen, anonym. Ja, es gibt eine Person, die ist beides so ein bisschen, ne? Also der Marco, der ist eigentlich auch ein Creator, der ist gar nicht, der kommentiert ja wenig, aber ja, hier, ne? Marco zählt jetzt zu den Männern. Ja, und die kriegen alle diese Einladung, die fahren mit dem Zug dahin, dann treffen die sich, dann fahren die im Shuttle, wie bei den Real Housewives, zu dem Haus, merken langsam, hey, das Internet funktioniert nicht, unsere Endgeräte, alle unsere Geräte funktionieren nicht, sie haben keinen Empfang. Es gibt mehrere Ansagen von einer ja, KI-generierten Stimme. Dann gibt es irgendwann eine Anklage. Dann wird den 10 Personen gesagt, warum sie da sind, dass sie büßen müssen. Dann erfahren wir vor allen Dingen, dass diese 10 Leute, die wir jetzt alle erstmal so als sehr unterschiedlich und schrullig wahrgenommen haben, alle irgendwie ein bisschen Dreck am Stecken haben oder ja, sich mehr oder weniger für bestimmte Dinge schämen. Manche schämen sich schon sehr und andere schämen sich irgendwie gar nicht. Finden das völlig in Ordnung, was sie machen. Und dann knallt's. Ich glaube, ich darf so weit spoilern, als dass es eine zweite Storyline gibt. Also es gibt die Storyline der 10 Personen im Haus und auch hier verschwindet einer nach dem anderen. Es stirbt aber keiner. Wir erfahren relativ schnell, ich glaube nach 100 Seiten oder 120 Seiten, dass sie nach und nach dann in ein TV-Studio gebracht werden, wo es dann so richtig Big Brother-mäßig, wer sich an Zlatko und Jürgen erinnert, werden sie dann erstmal mit so einem Golfkart in diese Industriehalle gefahren und dann müssen sie von jetzt auf gleich und für jeden ist es ja dann wieder eine Überraschung. Ne? Also sie haben so ein bisschen den Verdacht, dass sie gefilmt werden, aber sie haben natürlich keine Ahnung wofür oder wer dahinter steckt. Mehr darf ich, glaube ich, gar nicht sagen, weil sonst der Witz
Genau, und
vorbei.
ich glaube, wir verraten jetzt auch nicht. Also, du machst ja wirklich so ein Potpourri der Figuren des Internets, was es da alles so für unterschiedlichste Charaktere gibt. Das kann man sich vielleicht auch schon so ein bisschen erahnen, aber es ist ja auch schön, sich das dann selber anzuschauen. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie angestrengt warst du bei dem Zeichnen der Figuren, warst du von denen genervt? Weil das ja schon, also es ist ja schon auch so ein bisschen typisiert an der einen oder anderen Stelle. Ich hatte total Spaß daran, die zu lesen. Und gleichzeitig hat es mich aber auch irgendwie so ein bisschen aufgewühlt. Und ich dachte, oh ja, genau, oh Gott, ja, okay. So. Und da stelle ich mir diese intensive Auseinandersetzung damit schon auch anstrengend vor. Oder warst du einfach so super neugierig? Wie war das für dich?
Wenn ich schreibe, dann schreibe ich meistens im Fluss. Also ich schreibe dann wirklich so monatelang am Stück. Ich fahre am Wochenende dann meistens weg und dann mache ich so 48 Stunden lang nichts anderes. Und dann so unter der Woche lese ich viel, recherchiere, aber dann schließe ich mich wirklich so von Freitagabend bis Sonntagabend ein oder bis Montagmorgen oder halt egal, von Dienstag bis Donnerstag, ne? Ist ja auch Latte. Aber und dann mache ich so 48 Stunden lang nichts anderes. Das ist super, super wichtig, weil sonst kriege ich diesen Flow auch überhaupt nicht hin. Also ich könnte überhaupt nicht 2 Seiten schreiben und dann irgendwas anderes machen. Weil dann bin ich ja gerade in der Welt drin und ich muss in dieser Welt drin sein. Und ich brauche das, dass die miteinander agieren. Und deswegen recherchiere ich immer ganz lange und dann gehe ich, bis es schon fast die Deadline so anklopft, dann kann ich erst schreiben. Ich schreibe auch grundsätzlich gerne mit Druck, wovon da wahrscheinlich der Verlag nicht so begeistert ist, aber wir haben bisher alle Deadlines immer eingehalten. Also diese Figuren, die waren am Anfang sehr abstrakt und die mussten erst irgendwie lebendig werden. Da wurden die aber sehr, sehr lebendig. Also die haben ein komplettes Eigenleben entwickelt und natürlich ist dann zum Beispiel egal, wie viel ich geplottet hätte, egal, wie viel ich vorher geplant hätte und groß ins Exposé reingeschrieben hätte, ich hätte niemals vorher wissen können, was mit Natasch sein wird. Und Natasch hat einfach von der ersten Sekunde an irgendwie alles, gab ungefähr einen Plan. Ich dachte, ich halte mich dran. Dem war dann natürlich nicht so. Und sie wurde zu so einer Person einfach. Und die anderen wurden auch zu Menschen, zu Personen, wo ich dann vorher schon wusste, die eigentlich wollen. Also was die vom Leben wollen, warum die da sind. Manchmal entwickelt sich das auch erst. Dann habe ich halt Klaus irgendwie mit den anderen sprechen lassen, aber die haben natürlich alle keinen Zugang zu ihm gehabt. Und dann haben Jutta und Klaus miteinander gesprochen und die konnten anders miteinander reden, ne? Wir sind außerdem auch in einer Gesellschaft, in der die sogenannte Großelterngeneration natürlich jetzt auch immer noch vollen Leben hat, ne? Aber irgendwo hatte ich dann gelesen, dass der Graben zwischen den Generationen ist so immens. Also das Verständnis ist so wenig da gerade im Moment, weil gerade auch so unsere, ich weiß gar nicht, wie alt du bist, aber so quasi meine Millennial-Generation ist so,
37.
ja, siehst du denn, sind wir
Ja.
gleich alt ungefähr. Die Bindung vor allen Dingen so bei nicht migrantischen Deutschen sind ja dann auch noch mal ein Stück älter. Ne? Also meine Eltern sind jetzt gerade 60 geworden dieses Jahr. Wenn ich auf Schulfeste gehe, dann laufen da so, meine Schwiegereltern sind Ende 70, weißt du? Also das ist vollkommen normal, dass Menschen mir sagen, dass ihre Eltern irgendwie, ja, über 70 sind und die sind aber in meinem Alter. Warum sage ich das? Weil dieser Graben, der wird halt immer krasser, ne? Also gerade so in Westdeutschland, auch das, was ich durch die Recherche bei Migrantenmutti gelernt hatte, das Verständnis fehlt manchmal, weil natürlich viele dieser, die jetzt Großeltern werden, haben ihre Kinder einfach ganz anders erzogen, sind in einer ganz anderen Gesellschaft groß geworden. Und die, wer in den 90ern, in den 80ern groß geworden ist, hatte mehr zu tun mit denen, die in den 70ern, 60ern groß geworden sind. Also waren mehr Berührungspunkte als zum Beispiel jetzt, ne? Sprich Social Media, digitaler Stress. Das Schulsystem, wie es jetzt gerade ist, ne? Die Art von Mobbing und Bullying und auf welchem Level wir sind mit mentaler Gesundheit bei Jugendlichen, bei Kindern, was da alles passiert. Ne? Das ist krass. Also das Stresslevel ist sehr, sehr hoch bei jungen Eltern. Und deswegen wollte ich zum Beispiel bei den Figuren, habe ich sehr, sehr darauf geachtet, wie alt die ungefähr sind und was das mit ihnen macht. Es war für mich essentiell, dass wenn da Teenager dabei sind, und der Yannick ist ja noch gerade so ein Teenager mit seinen 19 Jahren, und 20-Jährige dabei sind, dann möchte ich, dass es eine Rolle spielt, wie die Corona erlebt haben. Ne? Also, dass zum Beispiel wir viel über SeniorInnen gesprochen haben während Corona, wir haben viel über Familien mit kleinen Kindern gesprochen und den Stress von Homeoffice und sowas alles, was super wichtig ist und super legitim. Aber für mich sind Teenager auf jeden Fall so die große vergessene Gruppe von Corona gewesen. Und das zeigt sich jetzt. Also viele der Charaktere in dem Buch, da ging es darum, wie haben die denn mit welcher App angefangen? Was war eigentlich die Begründung dafür, das Smartphone in die Hand zu nehmen und die eine App runterzuladen, egal welche, und sich da drin zu verlieren? Also egal, ob du 15 bist oder 65, ab wann beschließt du, weiß ich nicht, für eine rechtsradikale Partei Content zu machen oder Menschen zu erzählen, Krebs wäre nicht echt. Das hat mich super interessiert. Also ich musste irgendwie an einen Punkt kommen, weil ich nicht glaube, dass das alles so Massen von Menschen sind, die, das sagen ja die Leute immer gerne oder es wird in der Kommentarspalte, dass die wären ja alle Idioten, ne? Oder ja, wie kann man denn so dumm sein oder irgendwas? Und ich so, nein, nein. Das hat ganz, ganz viele Gründe, warum Menschen sich in sowas verlieren. Oder warum Menschen, sei es jetzt im Esoterikbereich, irgendwann richtig abdriften. Oder in anderen Bereichen. Warum gehen Männer online und hassen? Ne? Also warum beleidigen die Frauen? Warum stalken Männer? Und das war mir zum Beispiel auch bei dem Stalker sehr, sehr wichtig, dass das jetzt nicht einer ist, der quasi wirklich sich so eine Frau aussucht und super psychisch krank ist und so 10 Jahre lang, 20 Jahre lang die gleiche Frau verfolgt, da einbricht, wirklich auch, ne? Sondern es geht darum, dass alles, was uns das Internet oder Social Media auch schenkt, auch Zugang zu Daten, zu öffentlich, wie heißt das? Ich wollte gerade sagen, öffentlich begehbare Daten, aber da gibt es bestimmt ein besseres Wort für. Also alles, was ich so online finden kann über eine Person. Ne? Gibt es ja auch super True Crime-Dokus darüber, wie schnell man herausfinden kann, wo du wohnst. Allein dadurch, was du postest. Wenn man dich einfach nur so 2, 3 Monate beobachtet online. Wenn so Menschen, die wirklich aktiv sind auf Social Media, dass das ganz, ganz schnell geht, dass man ganz viel über dich herausfinden kann. Und das ist zum Beispiel etwas, was der Stalker sich so zu Nutzen macht, ist, dass er dann auch sagt, gibt es auch große Diskussionen, wo er dann so sagt, ne, es hat mich halt auch keiner abgehalten. Und wenn ich online gegangen bin als Mann, in so Foren oder in Chatgruppen oder irgendwo anders hin, dann haben die mich halt hauptsächlich unterstützt. Die haben mich bestärkt. Ich habe natürlich auch geschrieben, wie während der Pellico-Prozess am Start war, ne? Ich habe geschrieben, während die US-Präsidentschaftswahl war. Ich habe geschrieben, während die Bundestagswahl in Deutschland die vorgezogene stattgefunden hat. Und manchmal war es wirklich so, dass ich geschrieben habe oder eine Figur etwas habe sagen lassen. 2 Tage später hat Merz das gesagt. Oder Trump oder die AfD. Also es war wirklich so, man musste die Sachen löschen oder
Ich kann es mir so richtig
umändern.
gut vorstellen.
Es war wirklich, es war einfach witzig teilweise, aber auch
Ja.
traurig. Ja, also die Figuren wurden sehr, sehr lebendig und das war aber auch sehr, sehr wichtig. Und zwei Frauen, und da komme ich auch zum Punkt, zwei Frauen in Dortmund haben mir nach der Lesung gesagt, vor 10 Jahren wären alle diese Figuren super übertrieben, überspitzt gewesen. Wir hätten gesagt, was ist das denn für ein Scheiß? Das so kann doch kein Mensch sein. Und jetzt saßen die da und dann, die hatten das Buch noch nicht gelesen und dann hatten nur die Lesung angehört und meinten so, das Schlimmste war, alles, was sie gehört hatten während der Lesung, war so, kenne ich. Oder
Ja.
ich kenn jemanden, der so ist. Ich kenne jemanden, der hat diese Probleme mit einem Follower. Oder ich kenne, oder mein Schwiegervater oder meine Mutter. Ne? Also das ist wirklich so, das hat sich gedreht in den letzten 10 Jahren. Das ist nicht mehr so, dass man online geht und guckt, sondern die Menschen sind online. Ne? Das ist, ja, das ist
Total, das
hart.
ist, glaube ich, auch das, was ich so ein bisschen meinte mit diesem auch anstrengend. So, weil es natürlich auch ein Abbild der Zeit ist, auch wenn es natürlich an Stellen überspitzt ist oder in dieser, ja, in diesem Trichter, den du ja durch dieses Setting kreierst. Ja, kam mir dieser Gedanke eben auch auf, dass man so
Ja.
beim Lesen merkt, ja, ich kann mir vorstellen, wie, also man ist sehr schnell, das beschreibt vielleicht auch den, oder das unterstützt den Prozess, den du gerade beschrieben hast, man ist so sehr schnell in diesen Figuren. Also ich habe so ganz oft gedacht, oh, ich weiß, was jetzt für eine Antwort kommt, oder ich weiß, was jetzt für eine Reaktion kommt. Und es ist halt spannend, aber es macht auch was mit einem, ne? Also das macht auch, also das löst so ein bisschen so eine, oh, anstrengend aus.
Ja.
Und aber natürlich brichst du das. Das verrate ich jetzt nicht, ne? Also es gibt, das wäre vielleicht zu viel verraten. Aber ja, da, ich glaube, daher kam auch so ein bisschen meine Frage, was das mit dir gemacht hat.
Ja,
Voll
also ich habe die alle
interessant.
irgendwo auch lieb gewonnen,
Ja.
natürlich. Sie sind besonders, ne? Das sind natürlich sehr, sehr spezielle Menschen. Das ist in jede Person für sich selbst in ihrem Bereich ist quasi so das Ultimum, ne? Annie ist nicht irgendeine Insta-Mom. Annie ist mit die erfolgreichste Mama-Bloggerin, die nach wie vor relevant ist, weil sie ja zum Glück auch das dritte Kind gekriegt hat. Also die nach wie vor auch noch besteht, neben ihren wesentlich jüngeren Kolleginnen oder Konkurrentinnen. Natasha ist die berühmteste Fitness-Influencerin. Ne? Also das ist schon so, dass die alle für sich schon so Königsdisziplinen sind. Das heißt, da ist jetzt nicht jemand, der irgendwie, wenn ihm was ärgert, 2 Mal im Monat eine Frau beleidigt in der Kommentarspalte, sondern das ist jemand, der morgens, mittags, abends seinen Hass an Frauen online rauslässt. Das war mir, ne, also von daher, selbst wenn man sich die Menschen so betrachtet so, und sich denkt, huch und keine Ahnung, ne, also so ein paar dieser Charaktere kenne ich natürlich auch persönlich. Da basiert jetzt natürlich keine Figur auf einer Person oder alleine auf einer Person. Aber klar, natürlich kenne ich Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, vor allen Dingen. Ne? Also das ist, da musste ich, glaube ich, gar nicht so viel überspitzen. Das waren eher so persönliche Erfahrungen. Und ja, Männer sind halt Männer. Das ist so, jede
What to do?
Lesung, genau, ist ein Mann, sind 2 Männer. Und es ist immer so, okay. Alles klar. Ja, man muss es sich kaum ausdenken, aber ich freue mich immer über jeden Mann, der so das Klischee nicht erfüllt. Das ist dann schon schön.
Willst du oder hast du Lust, einen kleinen Teil zu lesen? Das muss ja jetzt
Ja, kann ich
ein
gerne
langer
machen.
Ausschnitt sein. Ich glaube, ich fände es cool.
Ich könnte das mit Annie einfach vorlesen. Ich glaube, das passt ganz gut.
Ja, es ist cool, da hast du ja auch gerade drüber gesprochen.
Stimmt, wenn wir eh in diesem ganzen Bereich sind. Genau, also das ist Kapitel 3 aus dem zweiten Teil und diese 10 Leute haben gerade ihre Anklage vernommen.
Freue mich.
Die 10 schweigen. Die Männer wirken beschämt, die Frauen sind gefasst. Natasch grinst sogar leicht. Annie bleibt entspannt. Die Stimme auf der Kassette hat ihr nichts Neues gesagt. Dieselben Vorwürfe, die sie schon unzählige Male gehört hat. Dass die Öffentlichkeit nichts von den Therapien ihrer beiden älteren Kinder weiß? Natürlich nicht. Das wusste nur Heimlich. Dass sie ihre Kinder ausnutzt, ihre Kindheit monetarisiert. Oh bitte. Schnee von vorgestern. Seit es Familienkanäle auf sozialen Netzwerken gibt, versuchen Menschen, Accounts wie Annies zu verbieten. Manche machen sich Sorgen, anderen ist es einfach suspekt, dass Frauen mit sowas Geld verdienen. Sie reichen Petitionen ein und fordern eine Aktualisierung des Jugendarbeitsschutzes. Oft sind es kinderlose Aktivistinnen, manchmal ehemalige YouTube-Kinderstars. Nur wenige demonstrieren auf der Straße für Kinderrechte. Doch es bringt nichts. Kinderrechte interessieren hier niemanden. Alle glauben, es gehe ihm gut. Kein Mangel, keine Not. Kein Kind muss hungern. Kein Kind muss leiden in diesem Land. Probleme, die haben die Eltern. Wer sich keine Kinder leisten kann, sollte keine kriegen. Und wenn sich schon niemand für Kinder in Armut interessiert, wen interessieren dann die Kinder von ein paar Influencerinnen, die tonnenweise Free Shit bekommen und permanent im Urlaub sind, in den besten Hotels? Niemand hat Mitleid mit reichen Kindern, die alles haben, egal wie hoch der Wert am eigenen Bild ist. Annie weiß, dass ihr niemand wirklich schaden kann, außer ihren eigenen Kindern, sollten die nicht mehr mitspielen. Sie hat sie schon oft als undankbar bezeichnet. Irgendwann werden sie schon noch verstehen, warum sie das alles machen musste. Unter den Posts gegen die Ausbeutung von Kindern durch Influencer-Eltern stehen immer dieselben Kommentare. Andere Kinder haben echte Probleme. Dazwischen Entrüstung darüber, was den Kindern angetan wird. Doch die Kommentarspalte ist kein Marktplatz für Debatten, nein, sie ist das Grab für Meinungen. Auf einem Marktplatz gäbe es Austausch. In der Kommentarspalte werden Meinungen als Leichen übereinander geschichtet. Natürlich gibt es auch Fans, die sich verstanden fühlen, weil der Familienalltag bei anderen genauso ist. Genauso schlimm, genauso schön, genauso anstrengend. Sie wollen die Bestätigung, dass auch die mit mehr Geld genauso an ihren Kindern verzweifeln wie sie selbst. Doch längst ist das bloße Beobachten Routine geworden. Sie nehmen das Handy in die Hand, um in die Kinderzimmer fremder Menschen zu schauen, ohne es überhaupt zu bemerken. Für diese Fans ist Annies Content eine lebendig gewordene bunte Ausgabe, unterhaltsam und kurzweilig. Sie erfreuen sich am stilvollen Interieur und kaufen eine Lampe oder einen Familienurlaub nach. Es ist hübsch anzuschauen und darum geht es ihnen. Sie mögen Annie. Sie mögen die Kinder. Sie werden unterhalten und fühlen sich als Teil einer Community, vielleicht sogar als Annies Freundin. Wenn die mal völlig crazy in der Jogginghose einkaufen geht, schicken sie ihr mehrere Zwinkersmileys und das Zitat von Karl Lagerfeld, das niemand mehr hören kann. Annie ist nur ungeschminkt, wenn sie erkältet ist. Dann kündigt sie eine Pause an, bis es ihr wieder besser geht. Sie teilt ihre Fehltritte. Schließlich gilt bei ihr Nobody's Perfect. Aber sie ist nah dran an vermeintlicher Perfektion. Mehr als ein vergessenes Walnussöl, das der Göger auf dem Rückweg noch holen muss, wegen ihrer Schusseligkeit würde ihr nicht passieren. Ihr Leben ist inszenierte Authentizität, so echt, wie es auf einer öffentlichen Bühne möglich ist. Wo es ein Publikum gibt, ist eine Bühne. Das Ringlicht leuchtet, das Orchester spielt und das Drehbuch schreibt das Leben. Es ist okay, Bühne zu wollen. Marktschreier stellten sich damals auf Kisten, um gehört zu werden. Heute müssen die Kisten immer höher werden. Es gibt so viele Marktschreier. Nur der Algorithmus weiß, was die Sichtbarkeit erhöht. Aber er ändert sich stetig. Es macht kaum jemandem etwas aus. Sie wollen ja gesehen werden. Sie wollen die ultimative Sichtbarkeit, die ultimative Interaktionsrate. Dafür muss man auf immer wackeligere Kisten steigen und immer lauter werden. Mehr zeigen, mehr erleben, mehr FOMO, mehr Emotionen. Und wer könnte das besser als eine Mutter, die perfekte Familienidylle verkauft? Wer könnte das besser als eine Mutter, die das ultimative Stück der glücklichen Kernfamilie aufführt, die Mutterliebe zum Produkt macht? Ich glaube, ich würde da aufhören.
Yes,
Wenn das
vielen
reicht.
Dank.
Okay.
Ja, voll gut. Voll gut, und die Stelle passt ja wirklich zu dem, was du vorher auch schon gesagt hast, und schlägt auch wieder so ein bisschen den Bogen zum Anfang. Also danke. Du darfst ja, weil die Zeit jetzt schon vorangeschritten ist, am Ende eine Hausaufgabe stellen. Damit kommen wir auch wieder so ein bisschen zurück zum Thema Schule, auch wenn es in Schule zum Glück oder in vielen Schulen gar keine Hausaufgaben mehr gibt, dachte ich, oder dachten wir damals, als wir den Podcast gestartet haben, dass es ja ganz cool wäre, die Perspektive ein bisschen zu wechseln und zwei Lehrerinnen oder vielen LehrerInnen oder angehenden LehrerInnen, die den Podcast hören, eine Hausaufgabe zu stellen, wenn die normalerweise die sind oder waren, die das eigentlich gemacht haben. Deshalb darfst du das jetzt machen.
Okay. Ich würde tatsächlich sagen, dass man sogar wählen kann. Also ich würde sagen, man meldet sich bei einer Person, bei der man sich schon ganz, ganz lange melden wollte. Und entweder man telefoniert mit dieser Person oder wenn man in der Nähe voneinander wohnt, macht man einen ganz konkreten Termin aus für entweder diese Woche oder nächste Woche, dass man sich kurz sieht. Ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, geht immer so leicht zu sagen, hey, irgendwie macht eine Insta-Pause oder macht eine Pause hier oder macht eine Pause da. Aber das bringt ja gar nichts zu sagen, Social Media zu verbieten, sondern was natürlich einfach fehlt, glaube ich, ist, dass Menschen sich halt so selten in echt sehen. Und was sich auch sehr in eine negative Richtung leider entwickelt hat, man sieht sich kaum noch spontan. Also, ne, Glückwunsch an alle, die das hinkriegen. Aber meistens ist es dann doch so, man verabredet sich, ne, und dann sagt so, hey, wollen wir Sonntag um 10 telefonieren? Und ich freue mich immer so, wenn es manchmal spontan klappt. Also ich telefoniere zum Beispiel auch super gerne, wenn ich Auto fahre. Wenn ich zum Beispiel zu einer Lesung muss, dann rufe ich eine Freundin an und dann quatschen wir einfach eine Stunde lang. Und wir müssen auch gar nichts machen. Also die kann auch Abendbrot machen oder sie kann Yoga-Übungen nebenher machen, ist mir egal. Ich will einfach nur irgendwie kurz dabei sein. So, ja, das ist meine
Cool.
Hausaufgabe, sich bei jemandem melden und sich verabreden oder telefonieren.
Yay, ich glaube, da können ganz viele relaten, um noch so ein Wort einzuwerfen.
Ja.
Und hoffentlich freuen sie sich, wenn sie die Hausaufgabe dann auch tatsächlich machen. Cool.
Ja.
Ich behalte es auf jeden Fall auch im Kopf und nehme es ernst. Cool, danke, Elina, für dein Schreiben, für das Gespräch, für die Bücher. Und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel spannende Lesungen jetzt mit dem neuen Buch. Viel Erfolg.
Dankeschön. Und danke, dass ich dabei sein durfte. Und
Na klar.
genau, alle, die es jetzt quasi dann zum ersten Mal lesen ist. Man muss da wirklich, man muss sich drauf einlassen. Das ist echt. Man darf sich zurücklehnen und man darf auch Spaß haben, wenn man meine Bücher liest.
Yes. Cool. Dann
Alles
würde ich
klar.
sagen, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören an alle, die zugehört haben.
Bis dahin, danke, ciao.
Ciao, ciao.
Ja.